Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute lese ich eine von Alicia Bionda ausgewählte Literra-Kurzgeschichte zur Trilogie Das Rote Palais von Helene Henke aus dem Sieben Verlag. Die Hochzeitsreise von Helene Henke. In einem Sarg zu reisen ist zwar bequem, doch ziemlich unmodern. Rutger zwinkerte ihr zu und wuchtete die Transportbox auf das Dach des Autos, als hätte sie das Gewicht einer Feder. Kritisch musterte Leila das Gehäuse aus Hartplastik. Immerhin sollte das starke, leichtgewichtige Material sowohl Schlägen als auch ultravioletten Strahlen standhalten. Ein kleiner Trost, denn so war er vor der einzigen Gefahr geschützt, die eine solche Fahrt für ihn mit sich brachte, dem Sonnenlicht. Dagegen war das übliche Sicherheitsdenken ohnehin außer Kraft gesetzt, wenn man mit einem Vampir liiert war. Die Anschnallpflicht machte für Untote nicht wirklich Sinn. »Wenn ich es von innen verschlossen habe, lässt es sich nicht von außen öffnen«, erklärte Rutger. Natürlich hatte er ihre Gedanken gelesen oder schlicht ihren besorgten Gesichtsausdruck bemerkt. Sie würde also ihren Mann auf den Dach ihres Autos in einer Gepäckbox transportieren. Eine außergewöhnliche Fortbewegungsform für eine Hochzeitsreise. Doch ihre ganze Ehe richtete sich ohnehin nicht nach den üblichen Verhaltensmustern, also nahm sie es mit einem inneren Schulterzucken. Zunächst mussten sie aber zu diesem Vampir treffen, erst danach konnten sie ihre Reise durch Europa genießen. »Warum kam diese Einladung so kurzfristig?« fragte sie und konnte dabei ihren Missmut nicht verbergen. Sofern man überhaupt von einer Einladung reden konnte, denn die Nachricht war Leila eher wie ein Befehl vorgekommen. Gegen den Wagen gelehnt beobachtete sie Rutger bei der Montage seiner modernen Vampir-Transportbox. »Aus Sicherheitsgründen. Das Syndikat ruft Versammlungen unter äußersten Geheimhaltungsbedingungen ein. Meistervampire aus ganz Europa finden sich dort ein, wodurch eine Menge Macht an einem Ort gebündelt wird. Ein gefundenes Fressen für militante Vampirgegner.« »Oh, du meinst eine einmalige Gelegenheit, mehrere Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen?« Rutger nickte lächelnd und zurrte einen Sicherheitsgurt so fest, dass sich seine Schultermuskeln unter dem karierten Hemd abzeichneten. Sein blondes Haar fiel ihm über den Rücken. Er hatte es hinter die Ohren geschoben, damit ihm die langen Strähnen nicht ins Gesicht fielen. Leila betrachtete sein wohlgeformtes Profil, den weichen Flaum Bartstoppeln auf seiner Wange. Zusammen mit der Cargohose und den festen Stiefeln wirkte ihr Gentleman-Vampir mehr wie ein verwegener Trapper. »Allerdings gehört einiges dazu, mehrere Meistervampire gleichzeitig angreifen zu wollen«, meinte Leila.
»Unwahrscheinlich, dass es dazu kommt.«
Er rüttelte kräftig an der Dachbox, um ihren Halt zu überprüfen.
»Doch völlig ausgeschlossen ist es nicht.«
Nachdem er den Wagen umrundet hatte, blieb er unmittelbar vor ihr stehen. Beide Arme, neben ihrem Kopf an der Dachhalterung gestemmt, sah er ihr in die Augen. Mit einem tiefen Atemzug sog sie seinen Duft ein, beugte sich vor und küsste die Kuhle an seinem Hals. Sofort zog er sie mit einem Arm an sich, drückte seine Wange an die ihre und fuhr dann hinab, um ihren Hals mit seinem rauen Kinn zu kitzeln. Ein Lachen löste sich aus ihrer Kehle. Sie ließ ihren Kopf nach hinten fallen. »Bei Gott, ich liebe dein Lachen«, raunte er ihr ins Ohr. »Es gibt nur einen einzigen Grund, der rechtfertigt, es zu unterbrechen.« Sein Kuss ließ sie verstummen. Mit der anderen Hand öffnete er hinter ihr die Autotür und schob sie auf die Rückbank. Mit wenig Ernst versuchte Leila zu protestieren, indem sie beide Hände gegen seine Brust stemmte. Doch ehe sie sich versah, lag sie auf weichen Polstern. Bereitwillig wischte sie den Gedanken weg, jemand könne sie beobachten. Stattdessen machte sie sich daran, möglichst schnell sein Hemd aufzuknöpfen. Wen kümmerte es? Weit und breit war kein Mensch zu sehen, und die Morgendämmerung würde erst in einer Stunde eintreten. Das Treffen der Meistervampire sollte in einem zufällig ausgewählten Herrensitz eines Tribunalmitglieds irgendwo im Norden des Landes stattfinden. Während Leila die Zieladresse in ihr Navi einprogrammierte, ärgerte sie sich über die bevorstehende sechsstündige Autofahrt,
weil sie am helllichten Tag nicht mit Rutger im Wagen sitzen konnte. In der Einladung wurden sie ausdrücklich gebeten, bei Einbruch der Dunkelheit zu erscheinen. Boris Sajenko war einer der führenden Köpfe des Syndikats. Zu schade, dass das Treffen nicht in seinem Haus stattfand, denn das lag direkt an der belgischen Grenze und wäre in weniger als 2 Stunden erreichbar gewesen. Rutgers ernste Miene beim Lesen der Einladung hatte keinen Zweifel an der Wichtigkeit dieser Zusammenkunft zugelassen. Es hatte etwas Uriges, als der Eilbote darauf bestanden hatte, ihm persönlich den Umschlag zu überreichen. Dies im Zeitalter der Mobiltelefone und des Internets. Wenigstens waren im Norden die Nächte länger und sie konnten von dort ebenso gut ihre geplante Rundreise durch Europa angehen. Leila warf einen Blick auf das Navi und wurde von einem Gähnen übermannt, wie so oft in den letzten Stunden. Wenigstens war es nicht mehr weit. Lange Autofahrten waren ermüdend, vor allem, wenn man alleine fuhr. Einzig der Gedanke an Rutger, oben in seiner Gepäckbox, lenkte sie von dem monotonen Lauf der Landstraße ab. Schemenhaft rauschten die Schatten der Bäume an ihr vorbei, immer wieder unterbrochen vom Aufblitzen der tiefstehenden Sonne. Die Stille des Waldes erinnerte sie nur allzu sehr an ihre Müdigkeit. Seit einer Weile hatte sie kein anderes Auto mehr gesehen, also erhöhte sie das Tempo, um ihr Ziel möglichst schnell zu erreichen. Der Schreck fuhr ihr so plötzlich durch die Glieder, dass das Blut in ihren Ohren pochte. Keine Zeit zu überlegen, woher das Tier auf der Fahrspur so schnell gekommen war. Ruckartig riss sie das Lenkrad herum und bremste. Der Wagen schleuderte aus der Spur, ihr Blick verlor den Fokus, die Umgebung formte sich zu einem Knäuel aus bunten Fäden. Der Stamm einer riesigen Eiche, auf die sie im Höllentempo zuraste, tauchte so plötzlich vor ihr auf, dass sie instinktiv beide Hände auf dem Lenkrad aufstemmte. Der Aufprall kam mit ungeahnter Heftigkeit, schleuderte sie brutal nach vorne, so dass ihr Gesicht in den aufgeblasenen Airbag schoss. Sofort wurde sie wieder in ihrem Sitz nach hinten gerissen, schleuderte zur Seite und stieß hart mit der Schläfe gegen die Seitenscheibe. Ihre Beine schlenkerten unkontrolliert durch den Fußraum. Für den Bruchteil einer Sekunde schien sie schwerelos, nur vom Sicherheitsgurt an Ort und Stelle gehalten. Jäh kam der Wagen zum Stillstand. Mit keuchendem Atem hielt sie inne, starrte durch die gesprungene Windschutzscheibe auf die zischende Motorhaube oder dem, was davon übrig war. Wie eine Ziehharmonika hatte sich das Metall zusammengepresst, als würde es den Baum umarmen. Ihr Herz hämmerte wild gegen ihre Brust, in ihrem Kopf rauschte es. Die Alarmanlage machte einen Höllenlärm. Mit zitternder Hand drehte sie den Schlüssel im Zündschloss, um den Motor abzustellen. »Oh, mein Gott!« stieß sie hervor und nestelte am Sicherheitsgurt herum. Nach dem lauten Schlag des Aufpralls hörten sich die Geräusche ihrer Bewegungen seltsam entfernt an. Sie lehnte die Stirn gegen das Lenkrad. Gummigeruch strömte von dem wieder erschlafften Airbag in ihre Nase. Nur langsam formten sich sinnvolle Gedanken, bahnten sich mühsam ihren Weg durch das wilde Durcheinander in ihrem Kopf. Meine Güte! Sie hatte ein Tier angefahren, einen großen Hund. Obwohl es in der Schrecksekunde mehr wie ein Wolf ausgesehen hatte, vermutlich war es verletzt, lag blutend auf der Straße. Was um Himmels Willen sollte sie mit einem verletzten Wolf anfangen? Und seit wann gab es überhaupt welche in dieser Gegend? Unwillkürlich zog sich ihr Magen bei dem Gedanken zusammen. Hoffentlich war Rutger nichts zugestoßen. Am liebsten hätte sie losgeheult. Schock und Sorge drohten Überhand zu gewinnen. Mit einem Satz sprang sie aus dem Auto. Ein Blick über die leere Fahrbahn zeigte, dass es wenigstens kein tierisches Opfer zu beklagen gab. Zumindest, soweit sie es überblicken konnte, denn es war bereits dunkel. Seltsam. Wann hatte es gedämmert? Möglicherweise war sie nach dem Unfall für eine Weile bewusstlos gewesen, obwohl sie sich nicht daran erinnern konnte. Scheinbar war ihr Zeitgefühl durcheinander geraten. Wenigstens würde Rutger jeden Moment aufwachen. Sie fuhr herum, die Hand schon erhoben, um gegen die Dachbox zu klopfen. Augenblicklich hielt sie inne. Der weitere Schreck rauschte wie ein Wildwasser aus Blut durch ihre Adern. Fast traf sie der Schlag, als sie auf die leeren Dachhalterungen starrte. Das Ding war verschwunden, mitsamt Rutger. »Nein, das darf doch nicht wahr sein!« Panisch lief sie um den Wagen herum, suchte mit den Augen die Gegend ab. Die Box musste bei dem Aufprall vom Dach gerissen worden sein. Bestimmt lag sie irgendwo im Dickicht. Sofort rannte sie los und sprang durch das dichte Buschwerk am Straßenrand. Dornen zerkratzten ihre Unterarme, Brombeerstränge schienen sich um ihre Beine zu schlängeln, stachen durch ihre Jeans hindurch. Und immer wieder rief sie nach Rutger, teilte mit den Händen wucherndes Unkraut, bis sie sich so weit von der Straße entfernt hatte, dass es kaum möglich war, noch etwas zu finden. Schweiß brannte in ihren Augen, sie musste heftig blinzeln, weil sie kaum noch etwas sehen konnte. Es wurde zunehmend dunkler. Fakt war, Rutger war verschwunden. Er war nicht hier, nirgends. Verzweifelt kämpfte sie die aufkommende Panik nieder, als sie zurück zum Wagen stapfte. Das musste ein Albtraum sein. Vor ihrem inneren Auge zogen Bilder vorbei von Rutger, wie er in die Dachbox stieg und ihr dabei aufmunternd zugelächelt hatte. Er konnte sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Herrje, was ging hier vor? Ihre Hände bluteten, doch der Schock ließ sie die Schmerzen nicht spüren. Sie wischte das Blut an ihrer Jeans ab und wusste, sie musste Hilfe holen. Irgendwo wird doch jemand wohnen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, den Wagen zu starten, kapitulierte sie vor der eigensinnigen Technik. Ihr Handy ließ sie auch im Stich und meldete stur keinen Netzempfang. Nicht einmal Notrufe. Verdammt! Sie kramte im Handschuhfach nach der Taschenlampe. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich zu Fuß aufzumachen, bis sie ein Haus fand. Routiniert legte sie ihr Schulterholster an, bevor sie ihre Jacke überzog. Mit einer Flasche Wasser in der Hand marschierte sie im Lichtkegel ihrer Lampe los. Während sie verbissen einen Schritt vor den anderen setzte, konzentrierte sie sich auf ihre Atmung. Sie musste sich beruhigen, das Chaos in ihrem Kopf zu sortieren. Sicher würde sich bald alles aufklären. Wenn es erst mal hell war, ließe sich die Gegend besser absuchen. Noch war die verblassende Landschaft ringsum leer und sie staunte nicht schlecht, als sich der Wald plötzlich lichtete und eine breite Einfahrt neben ihr auftauchte. Sie hatte nicht erwartet, so schnell ein Haus zu finden. Obwohl sie nicht einschätzen konnte, wie lange sie die Landstraße entlang gelaufen war. Vom Mondlicht schwach erleuchtet kam ihr das mehrstöckige Herrenhaus wie eine Fata Morgana vor, zumal ihr die ganze Umgebung seltsam verzerrt erschien. Hoffentlich hatte sie keine Gehirnerschütterung. Ein schwacher Lichtschein drang durch die halb geöffnete Eingangstür. Anscheinend fühlten sich die Bewohner ziemlich sicher. Vorsichtig stieg Leila die moosbewachsene Treppe hinauf. Oben angekommen klopfte sie mit den Fingerknöcheln und zuckte sogleich zusammen, als der Schmerz durch ihre Schürfwunden zog. »Hallo?« Sie blieb stehen und wagte einen Blick in den Hausflur. »Treten Sie ein«, kam eine Stimme aus dem Inneren des Hauses, als wäre sie jemand, der bereits erwartet wurde. »Entschuldigung, ich hatte einen Unfall und brauche Hilfe«, entgegnete Leila, um ein mögliches Missverständnis sofort auszuräumen. Im nächsten Moment wurde die Tür aufgezogen und ein hochgewachsener junger Mann erschien im Lichtkegel. Der Ärmel seines Kaftans rutschte ein wenig hoch, als er sie mit einer einladenden Geste hereinbat. Seine ebenmäßigen Gesichtszüge zeigten nicht den Hauch Überraschung. Gleichzeitig umgab ihn eine geheimnisvolle Aura, als wäre er nicht so harmlos, wie er aussah. Ein Vampir war er nicht, so viel war sicher, das hätte sie gespürt. Dennoch kribbelten ihre Fingerspitzen. Eigentlich ein sicheres Zeichen für nichtmenschliche Erscheinungen, doch viel zu vage, um es deuten zu können. »Dürfte ich bitte Ihr Telefon benutzen? Mein Handy findet hier kein Netz.«
»Das passiert schon mal in dieser abgelegenen Gegend«, erwiderte er lächelnd. »Folgen Sie mir.«
Jeder Instinkt in Leila schrie, auf dem Absatz kehrt zu machen. Doch wer wusste schon, wo sich das nächste Haus befand? Ein Telefon wird es jedoch geben. Während sie dem Mann folgte, tastete sie unauffällig nach ihrer Waffe. Als er die gegenüberliegende Flügeltür öffnete, zog ein Windzug an ihr vorbei. Mit einem lauten Krachen fiel die Eingangstür hinter ihr ins Schloss. Erschrocken fuhr Leila herum. »Was?« Als sie sich ihrem Gastgeber wieder zuwandte, stand dieser lässig im Türrahmen. Hinter ihm erkannte Leila einen hell erleuchteten Raum, dessen Ausmaße sie von ihrem Blickwinkel her nicht ausmachen konnte. Das freundliche Lächeln des Mannes hingegen hatte sich in ein boshaftes Grinsen verwandelt.
»Ich denke, ich gehe jetzt am besten wieder.«
sagte Leila möglichst ruhig und ging auf den Ausgang zu. »Trotzdem danke.« Irgendwas stimmte hier nicht, doch sie hatte keine Zeit herauszufinden, was es war. Sie musste nach Rutger suchen und notfalls würde sie eben noch ein paar Kilometer laufen, anstatt sich freiwillig in die Hände eines undurchsichtigen Fremden zu begeben.
»Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, Leila Barth.«
Sofort versteifte sich ihr Rücken.
»Okay, also doch kein hilfsbereiter Zeitgenosse. Und er kannte ihren Namen.«
Langsam drehte sich Leila um.
»Was wollen Sie von mir?«
Der Jüngling schüttelte seine blonden Locken und fuhr sich mit beiden Händen durch sein Haar, als wolle er seine Frisur richten. Dabei blieb seine Miene ausdruckslos wie die einer Schaufensterpuppe. Ein auffällig dichter Wimpernkranz betonte seine grünen Augen. Leila hätte sich nicht weiter gewundert, wenn ihm auf einmal Engelsflügel durch sein goldverziertes Gewand gewachsen wären.
»Nun, sagen wir mal, es ist an der Zeit, meiner Tochter Hel eine Lektion zu erteilen, eine erzieherische Maßnahme.«
Geziert schob er sich eine Haarsträhne von der Stirn.
»Ihr Ungehorsam ist wirklich eine Plage.«
Sein Blick schoss in ihre Richtung und verlor augenblicklich alles Unschuldige.
»Dafür dürftest du doch Verständnis haben.«
Leila stieß hörbar den Atem aus, denn sie verstand gar nichts. Irritiert schüttelte sie den Kopf.
»Wer bist du?« »Oh, wie unhöflich! Habe ich mich etwa nicht vorgestellt?«
Mit den Handflächen nach außen breitete er die Arme aus, um sich zu präsentieren.
»Ich bin Loki, Gott des Feuers.«
Ein eisiger Schauder begann sich über Leilas Rücken auszubreiten, bis er ihren Kiefer erreichte. Loki war nicht nur als Feuerbringer bekannt, sondern auch als Gott der Verwandlung, des Bösen und der Zwietracht. Obwohl er den Riesen entstammte, wurde er durch Blutsbrüderschaft in das Geschlecht der Asen aufgenommen. Zudem war er der Vater der Unterweltgöttin Hel, und diese war die Erschafferin der Vampire. Eine Bewegung hinter ihr ließ Leila unwillkürlich zur Seite weichen. Der schwarze Wolf schien sie nicht wahrzunehmen und lief behäbig an ihr vorbei. Sie ballte die Hände zu Fäusten und biss die Zähne so fest aufeinander, dass es in ihren Ohren knirschte, während das Tier fast ihre Hüfte streifte. Leise schnaufend legte es sich zu Lokis Füßen. Sofort wurde Leila klar, dass es sich um dasselbe Tier handelte, durch das sie von der Straße abgekommen war. Hätte dieser massige Körper tatsächlich ihr Auto gerammt, wäre der Unfall höchstwahrscheinlich für sie tödlich ausgegangen. Sie wurde also hierher gelockt. Mit Sicherheit hatte er etwas mit Rutgers Verschwinden zu tun. Doch was?
»Komm und sehe«, sagte Loki mit listiger Höflichkeit. »Tritt ein, Sterbliche, damit du verstehst.«
Mit vor der Brust verschränkten Armen beobachtete er sie eingehend, schien auf ihre Reaktion zu warten. Dabei strahlte sein harmloses Aussehen eine Gefahr aus, die die Luft um sie herum flirren ließ. Sie musste auf der Hut sein, versuchen, einen möglichen Angriff vorherzusehen. Ohne ihren Blick von Loki abzuwenden, trat sie in den Raum. Hellblaue Augen funkelten ihr wissend entgegen, und tatsächlich wurde Leilas Aufmerksamkeit augenblicklich auf den runden Tisch gelenkt. Groß wie eine Tanzfläche dominierte er den Saal wie eine ritterliche Tafelrunde und bot über 20 Vampiren Platz, eine Zahl, die Leila nur flüchtig schätzte, weil ihr Blick sofort bei Rutger hängen blieb. Er saß mit dem Rücken zu ihr und rührte sich nicht. Etwas stimmte nicht mit ihm, denn sonst hätte er sich längst zu ihr umgewandt. Bunte Lichter tanzten vor ihren Augen, als sie erkannte, dass sich keiner der Vampire bewegte. Blinzelnd blickte sie zu Loki. Ihre Fragen blieben an dem entsetzten Knoten in ihrem Hals stecken. Loki musterte sie ungerührt, mit gespitzten Lippen. Instinktiv ging sie in Rutgers Richtung, wurde jedoch plötzlich von einem lähmenden Gefühl in ihren Beinen daran gehindert, weiterzulaufen. Mit rudernden Armbewegungen konnte sie im letzten Moment verhindern, vornüber zu fallen. Was zum Teufel! Ein weiterer Versuch misslang. Sie konnte ihre Füße nicht heben, als seien sie eins geworden mit dem Steinboden.
»Nicht so schnell, meine Liebe!«
Loki war so plötzlich vor ihr erschienen, dass sie beinahe erneut das Gleichgewicht verlor. Mit aller Kraft versuchte sie, sich fortzubewegen. Sinnlos, unnachgiebige Fesseln hielten sie umklammert. Sie blickte an ihren Beinen hinab und keuchte entsetzt auf. Bis zu den Waden steckte sie in steinernen Stiefeln. Sie versuchte mit den Händen, ihre Beine aus der Umklammerung zu ziehen, doch es gelang ihr nicht.
»Von hier aus kannst du genug sehen«,
bestimmte Loki und hob mit dem Zeigefinger ihr Kinn an. Sie schlug seine Hand weg, überrascht dabei, auf festes Fleisch zu treffen. Tatsächlich konnte sie das vermeintliche Idyll eines Rittersaals überblicken. Tränen schossen ihr in die Augen, als sie feststellte, warum sich Rutger nicht rührte. Wie die anderen am Tisch umhüllte ihn eine steinerne Form bis zur Brust. Seine Hände lagen friedlich auf dem Tisch, sogar sein Siegelring war überzogen mit sandigen Rissen. Leila schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter und suchte nach einer Erklärung. Jetzt bloß nicht die Fassung verlieren. Ehe sie Loki fragen konnte, was er mit den Vampiren vorhatte, vernahm sie ein scharrendes Geräusch über sich. Wie tonnenschwere Steine, die über sandigen Boden schliffen, zogen sich die steinernen Deckenplatten auseinander. Atemlos starrte Leila auf das nach und nach freigelegte Glaskuppeldach, dahinter der Nachthimmel. Sowas kannte sie nur aus Gewächshausanlagen, um die Pflanzen mit genügend Sonnenlicht zu versorgen. Sonnenlicht, oh Gott! Leilas Magen krampfte sich zusammen. Bei Sonnenaufgang würde der gesamte Raum sonnendurchflutet sein und jeden Vampir im Raum zu Staub verbrennen. Nichts würde von Rutger übrig bleiben, außer diesem irdenen Schmelztiegel, ein tödliches Korsett, das bereits jetzt seinen Leib umhüllte. »Warum?« Mehr brachte sie nicht über die Lippen, weil eine Welle aus Übelkeit von ihr Besitz nahm. »Ihr Menschen«, stieß Loki spöttisch aus, »Wodans großartige Schöpfung, ihr seid so erbärmlich!« Die Verachtung in der göttlichen Stimme ließ Leila das Rückgrat gefrieren. »Schwache, unwürdige Kreaturen, die es gilt, vom Antlitz Midgards zu fegen!« Mühevoll versuchte Leila, die Verzweiflung in ihrer Stimme zu verbergen. »Wenn es die Menschen sind, die du verachtest, warum willst du dann Vampire vernichten?« Die mädchenhaften Mundwinkel zuckten.
»Weil Wodan uns den Zugriff auf seine Menschlein verwehrt. Zwar erscheint er euch nicht mehr, doch seine schützende Hand schwebt nach wie vor über euch.«
Mit einem zufriedenen Lächeln überblickte er die steinerne Tischgesellschaft. Dabei waren die Vampire hervorragend dazu geeignet, die Menschheit zu vernichten. Eine besonders elegante Lösung, sich des Menschproblems zu entledigen, hat sich meine Tochter Hel ausgedacht, doch sie hat ein wenig den Überblick verloren. Mit hochgezogenen Brauen blickte er Leila an, als erwartete er ihre Zustimmung. Stattdessen erzeugten seine schrägen Gedankengänge ein eisiges Prickeln in ihren Armen. Unwillkürlich glitt ihre Hand zu ihrer Pistole. Loki hatte ihre Bewegung bemerkt. Ruckartig richtete er seinen ausgestreckten Zeigefinger auf sie. Die Drohung kam an. Ein sattes Knirschen zog sich durch Leilas steinerne Stiefel. Der unsichtbare Schlag traf ihr Brustbein. Im nächsten Moment hoben sich ihre Füße vom Boden ab. Ihr Körper schnellte hoch und wurde im nächsten Moment gegen die Wand geschleudert. Mit dem Rücken krachte sie gegen das Mauerwerk, presste mit Wucht die Atemluft aus ihrer Lunge. Sie keuchte auf und erwartete den Sturz. Doch Lokis Fingerzeig fixierte sie. Wie angenagelt blieb sie an der Wand hängen. Als sie dann eine wegwerfende Handbewegung vollzog, riss es sie zur Seite. Mit einem Aufschrei stürzte sie auf den Boden zu und schlug schmerzhaft mit der Schulter auf. Unbeeindruckt redete Loki weiter, hielt seinen Finger jedoch weiterhin auf sie gerichtet.
»Deine Beinfesseln sind nicht nötig, du sollst ja laufen, bald, bis weit in die Welt hinaus und allen erzählen, was hier geschah.«
Mit selig abwesendem Lächeln hob sich sein Gesicht zur Glaskuppel. Schwindel erfasste Leila, als sie seinem Blick folgte. Der sternenklare Nachthimmel färbte sich bereits dunkelblau.
»Die Dämmerung! Meine Güte, wie konnte das so schnell passieren?«
Sie durfte nicht ohnmächtig werden. Irgendwas musste sie doch tun können.
»Menschen wie dir ist es zu verdanken, dass Hels Vampire zahm werden.«
Lokis Blick schoss zu ihr zurück.
»Eure widerwärtig anpassungsfähige Weise, mit der ihr euch wie Schmarotzer direkt an die mächtigsten der dunklen Geschöpfe hängt, anstatt sie zu bekämpfen oder besser euch gleich von ihnen vernichten zu lassen, geht ihr unnatürliche Verbindungen mit ihnen ein.«
Loki vollzog eine einladende Geste zu den Vampiren am Tisch. Es ist an der Zeit, unsere göttliche Macht zu konsolidieren, und siehe da, die Tafel ist gedeckt. Ich brauche mich nur zu bedienen.
Leblose Wachsfigurenblicke starrten über den Tisch einander an, Vampire gefangen in einer göttlich verordneten Starre, gegen die selbst sie sich nicht wehren konnten, unfähig, sich zu bewegen. Für einen erschreckenden Moment glaubte Leila, ein Zucken an Rutgers Augenlid gesehen zu haben. Er konnte sie hören, er fühlte. Sein Geist war wach. Nein, bitte nicht. Unheilvolles Rauschen zog durch ihren Kopf. Ein Schluchzen kroch aus ihrem Inneren hervor. Sie kämpfte es nieder, schnappte jedoch im selben Moment nach Luft. Die ersten rötlichen Streifen der aufgehenden Morgensonne durchzogen den Himmel. Die Zeit drängte. Es gab nur eine Chance. Sie musste auf Loki einreden, versuchen, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. »Meistervampire sind keine Schwachstelle im Machtgefüge, die es auszumerzen gilt.« Für einen Moment war Leilas Angst gewichen, so daß ihre feste Stimme ein nachhaltiges Echo in der Halle erzeugte. Unter den gefangenen Vampiren hatte sie auch Boris und Sergej ausgemacht. Beide waren wie Rutger Meistervampire. Vermutlich waren es die anderen am Tisch ebenfalls. Loki bedachte sie mit einem betont gelangweilten Blick. »Nein, das sind sie in der Tat nicht. Es sind sogar Prachtexemplare. Umso nachhaltiger wird die Wirkung des Exempels sein, welches ich an ihnen statuiere.« Ein teuflischer Plan. Mit der Vernichtung der mächtigsten Vampire würde Loki den Versuch einer friedlichen Koexistenz zwischen Mensch und Vampir einen empfindlichen Dämpfer geben. Inzwischen gab es zu viele Vampire, so daß die Chance der Menschen in einem Kampf gegen die dunklen Geschöpfe gering war. Nur der Kontrolle der Meistervampire unter der Leitung des Syndikats war es zu verdanken, dass das Zusammenleben einigermaßen funktionierte. Und das alles nur, weil ein abgedrehter Göttervater seiner Tochter eine Rüge erteilen wollte. Ein bitterer Geschmack legte sich auf Leilas Zunge. »Was ist mit dir?« fuhr sie Loki an. »Du wirst selbst verbrennen, sobald der Tag anbricht.«
»Ja«, kam es ernüchternd zurück. »Wirklich schade um den hübschen Wirtskörper.«
Es war hoffnungslos. Lichter tanzten vor ihren Augen, als sämtliche Kraft aus Leilas Körper wich. Ihre Beine kribbelten, als das Blut ihren Kopf vollständig verlassen hatte. Loki würde wahrmachen, was er androhte. In wenigen Minuten würde sie Zeugin einer Massenhinrichtung werden. Kaltes Grauen erfasste sie bei der Vorstellung, wie Rutger und die anderen unter den Sonnenstrahlen verbrennen würden. In Rutgers Augenwinkel glitzerte eine Träne. Ja, und ob Rutger wirklich seine Hochzeitsreise nicht überlebt, das erfahrt ihr in der ganzen Geschichte auf Literra.